Sternengeschichten Folge 362, das Spitzer Weltraumteleskop. Am 25. August 2003 flog das Spitzer Weltraumteleskop ins All. Damals ist es allerdings noch die Space Infrared Telescope Facility oder kurz SIRTF genannt worden und hat wie alle großen Weltraumteleskope schon eine lange Geschichte hinter sich gehabt. Das Teleskop gehört zu den sogenannten Great Observatories der NASA, ein Programm, das seinen Ursprung schon in den 1940er Jahren hat, aber dazu später mehr. Das erste dieser vier großen Observatorien ist natürlich das Hubble-Weltraumteleskop, das 1990 ins All geflogen ist. Ihm ist 1991 dann das Compton Gamma Ray Observatory gefolgt, das die kosmische Gammastrahlung beobachtet. 1990 wurde dann das Chandra-Weltraumteleskop gestartet, das Röntgenstrahlung beobachtet. Und das letzte dieser vier war das Spitzer-Weltraumteleskop, das im Zentrum der heutigen Folge stehen soll. Spitzer ist ein Infrarotteleskop, das heißt, es beobachtet nicht das normale Licht, das auch für unsere Augen sichtbar ist, sondern Licht mit einer etwas längeren Wellenlänge, die unser Auge nicht mehr wahrnehmen kann. Wir spüren das Infrarotlicht als Wärme, wir können es aber nicht sehen. Aber es ist da und es wird von den Himmelskörpern des Universums genauso abgestrahlt wie das normale sichtbare Licht. Mit speziellen Kameras und Detektoren kann man es sichtbar machen und das Infrarotlicht wiederum erlaubt uns Einblicke, die anders nicht möglich wären. Da ist zum Beispiel der Staub, der überall im Kosmos zu finden ist, zwischen den Sternen in Form von riesigen Wolken. Der Staub umgibt die Zentren von Galaxien. Er umgibt junge Sterne, die gerade dabei sind zu entstehen. Er hüllt Kometen ein und so weiter. Der Staub ist überall. Und normales Licht dringt nicht durch ihn hindurch. Wir können nicht durch die kosmischen Staubwolken hindurchsehen, es sei denn, wir richten unsere Infrarotaugen auf den Himmel. Denn im Gegensatz zum normalen Licht kann das langwelligere Infrarot durchaus durch die Staubwolken hindurchstrahlen. Das, was ansonsten blickdicht und undurchdringlich ist, wird im Infrarotlicht auf einmal transparent. Es gibt nur ein Problem. So gut das Infrarotlicht auch darin ist, kosmische Staubwolken zu durchdringen, so schlecht ist es bei der Durchquerung von Wasser. Die feuchte Atmosphäre der Erde stellt eine Barriere für die Infrarotstrahlung dar, was unpraktisch ist für die Wissenschaft, da sich die allermeisten Astronominnen und Astronomen ja die allermeiste Zeit über auf der Erde aufhalten. Es nützt kaum was, ein Infrarotteleskop auf dem Erdboden aufzustellen. Es wäre blind für den Blick in den Himmel. Aber wenn man es ins Weltall bringt, hat es einen freien Blick auf das Universum. Das erste Mal, dass man sowas getan hat, war im Januar 1983. Da haben die USA, Großbritannien und die Niederlande gemeinsam IRAS ins All geschickt. Das war der Infrared Astronomical Satellite. Dieses erste Infrarot-Weltraumteleskop hat natürlich jede Menge neue Erkenntnisse geliefert, aber viel zu kurz gelebt, um den Wissensdurst der Astronominnen und Astronomen zu befriedigen. Kaum ein Jahr nach dem Start war es schon wieder außer Dienst, denn ein Infrarotteleskop kann nur dann optimal funktionieren, wenn es ausreichend gut gekühlt wird. Das mag absurd erscheinen, denn im All ist es ja sowieso schon ziemlich kalt, aber nicht eben kalt genug, wenn man auf der Suche nach der schwachen Wärmestrahlung der fernsten kosmischen Himmelskörper ist. Außerdem kann man ein Infrarotteleskop ja nicht irgendwo in den interstellaren Raum schicken. Das befindet sich immer irgendwo im Sonnensystem und wird einerseits direkt von der Sonne angestrahlt und ist andererseits der ganzen Wärme ausgesetzt, die die Erde ins All abgibt. Es muss also gekühlt werden. Spitzer hat eine Arbeitstemperatur von minus 268 Grad Celsius, was nur 5,5 Grad über dem absoluten Nullpunkt liegt. So weit kühlen geht nur mit flüssigem Helium. Das muss mit ins All geschickt werden und das wird im laufenden Betrieb verbraucht. Je mehr Helium ein Teleskop dabei hat, desto länger kann es arbeiten, desto teurer wird aber auch die Mission. Beim Spitzer Weltraumteleskop hat man sich außerdem noch für eine spezielle Umlaufbahn entschieden. Anstatt das Teleskop in eine Bahn um die Erde herumzuschicken, lässt man es hinter der Erde um die Sonne herlaufen und zwar auf einer Bahn, auf der es im Laufe der Zeit immer weiter von der Erde wegdriftet. Das hat den störenden Einfluss der irdischen Wärmestrahlung verringert und man hat sich nur noch darum kümmern müssen, das Sonnenlicht abzuschirmen. Als das Teleskop dann am 23. August 2003 endlich und erfolgreich ins All geschickt worden ist, hat es dann, wie es bei der NASA in solchen Fällen üblich ist, auch einen neuen Namen bekommen. Aus der Space Infrared Telescope Facility ist das Spitzer Space Telescope geworden, benannt nach Lyman Spitzer. Dieser amerikanische Astronom wurde am 26. Juni 1914 geboren und hat sich bei seiner wissenschaftlichen Arbeit vor allem mit dem interstellaren Medium beschäftigt, also dem ganzen Zeug, das sich im Weltall zwischen den Sternen befindet. Er hat aber auch maßgebliche Beiträge zum Verständnis der Prozesse geleistet, bei denen Sterne entstehen. Und vor allem war er der Erste, der 1946 die ersten konkreten Pläne ausgearbeitet hat, um Teleskope ins Weltall zu schicken. Heute erscheint uns das offensichtlich, aber damals gab es ja noch keinen einzigen Satelliten, der unseren Planeten umkreist hat. Die ersten halbwegs brauchbaren Raketen, die waren erst kurz zuvor erfunden und eingesetzt worden von Deutschland als Waffe im Zweiten Weltkrieg. Die Raumfahrt, die hat damals noch nicht mal richtig begonnen, aber Spitzer war trotzdem schon davon überzeugt, dass es möglich sein muss, Teleskope mit Raketen ins All zu bringen, denn dort können sie das Universum beobachten, ohne durch all diese störenden Einflüsse der Atmosphäre behindert zu werden. Bis es dann tatsächlich soweit war, hat es nochmal fast 50 Jahre gedauert. Das erste echte Weltraumteleskop in der Art, wie Spitzer es sich vorgestellt hat, das war das Hubble-Teleskop, das 1990 ins All geflogen ist. Und eigentlich hätte man das ja nach Lyman Spitzer benennen können. Er hat sein eigenes Teleskop aber eben erst 2003 bekommen, 6 Jahre nach seinem Tod im Jahr 1997. Geplant hat man dieses Infrarotteleskop für eine Lebensdauer von 5 Jahren. Die erste Mission war auf mindestens 2,5 Jahre angesetzt. Tatsächlich hat es die ersten 6 Jahre nach dem Start ohne Probleme überlebt, bis im Mai 2009 dann das flüssige Helium langsam zur Neige gegangen ist. Verglichen mit früheren Missionen war das aber schon eine große Leistung. IRIS hat damals in den 1980er Jahren 560 Liter flüssiges Helium mit an Bord gehabt und damit trotzdem nur 10 Monate arbeiten können. Das Spitzer-Teleskop ist mit 360 Litern ausgekommen und hat fast 6 Jahre damit gearbeitet. Dann war es aber zu Ende und es hat sich langsam aufgeheizt. Nicht stark verglichen mit dem, was wir als Menschen gewohnt sind. Es war immer noch minus 240 Grad Celsius kalt, was aber trotzdem schon zu warm war für viele der Instrumente an Bord. Aber nicht für alle. Ein paar der Kameras, die konnten immer noch arbeiten. Und nach der Cold Mission hat Spitzer nun die sogenannte Warm Mission angefangen. Man hat jetzt nicht mehr alle die schwachen, fernen Infrarotquellen beobachten können, die man zuvor beobachtet hat, aber es waren immer noch genug Himmelskörper übrig, die Spitzer auch in der aufgewärmten Phase untersuchen konnte. Am 1. Oktober 2016, mehr als 13 Jahre nach dem Start, ging Spitzer dann in die sogenannte Beyond Phase über. Mittlerweile war die Arbeit mit dem Weltraumteleskop wirklich schwierig geworden, denn auf seiner Umlaufbahn um die Sonne entfernt es sich ja, wie ich schon gesagt habe, immer weiter von der Erde. Ursprünglich hat man es nicht als Problem betrachtet, weil man ja sowieso nur mit 5 Jahren Missionsdauer höchstens gerechnet hatte. Jetzt aber war das Teleskop fast schon die dreifache Zeit unterwegs und war so weit von der Erde weg, dass die Kommunikation langsam problematisch wurde. In den letzten Jahren seines Lebens sollte das Teleskop dann den Weg für seinen Nachfolger bereiten. Das James Webb Space Teleskop der NASA, das Spitzer als Infrarot-Weltraumteleskop ablösen sollte. Und damit dieses Teleskop gleich von Anfang an optimale Bedingungen vorfindet, machte sich Spitzer dann seit 2016 auf die Suche nach spannenden Objekten, die dann vom James Webb Space Teleskop genauer beobachtet werden können. Fast 17 Jahre nach dem Start im Januar 2020 endet die Mission von Spitzer dann schließlich mit der Deaktivierung des Teleskops. Eine Folge der Sternengeschichten reicht definitiv nicht, um all das aufzuzählen und zu erklären, was dieses großartige Instrument über das Universum herausgefunden hat. Es hat uns zum Beispiel das Zentrum unserer eigenen Galaxie gezeigt, das erste Mal in voller Pracht, denn genau dort befindet sich der meiste Staub, der mit normalen Teleskopen nicht durchdrungen werden kann. Aber 2006 war es dank Spitzer möglich, das galaktische Zentrum in einer Detailgenauigkeit sichtbar zu machen, die bis dahin nicht erreicht werden konnte. Spitzer hat auch im Jahr 2009 einen bis dahin noch unbekannten großen, aber sehr dünnen Ring des Saturns entdeckt, der aus Staub und Eisteilchen besteht. Das Teleskop hat extrasolare Planeten gefunden, also die Planeten anderer Sterne. Auch dafür ist ein Infrarotteleskop nämlich gut geeignet. Planeten, die leuchten ja bekanntlich nicht von selbst, sondern reflektieren nur das Licht der Sterne, die sie umkreisen. Aber besonders die jungen Planeten haben noch extrem viel Wärme aus der Zeit ihrer Entstehung gespeichert und können daher im Infrarotlicht durchaus selbst leuchten, was sie zu einem lohnenden Ziel für Teleskope wie Spitzer gemacht hat. Spitzer hat die Scheiben aus Gas und Staub beobachtet, die junge Sterne umgeben und aus denen Planeten entstehen. In diesen Scheiben hat das Teleskop komplexe Moleküle finden können. Das Teleskop hat Wasserdampf in den Atmosphären von Exoplaneten beobachtet. Es hat unzählige unbekannte Zwerggalaxien entdeckt, neue Erkenntnisse über die Frühphase des Universums geliefert und die Entstehung der allerersten Galaxien im Kosmos. Von den 4 Great Observatories der NASA hat natürlich das Hubble-Weltraumteleskop die meiste Beachtung in der Öffentlichkeit gefunden. Zum Teil natürlich absolut zu Recht, denn dieses Teleskop hat unser Verständnis des Universums revolutioniert. Zum Teil aber mit Sicherheit auch, weil es, vereinfacht gesagt, das Gleiche sehen kann wie unsere menschlichen Augen, nur besser. Die grandiosen Bilder von Hubble, die sind uns Menschen irgendwie näher, weil sie so aussehen wie das, was wir auch selbst sehen könnten, wenn wir nur größere Augen hätten. Teleskope wie Spitzer, die Licht sehen, das für unsere Augen prinzipiell unsichtbar ist, die haben es da schwerer. Aber gerade die Beobachtung des Unsichtbaren hat die moderne Astronomie erst zu dem gemacht, was sie heute ist. Ohne die Erkenntnisse von Spitzer, ohne all die anderen Teleskope, die das für unsere Augen unsichtbare Universum beobachten können, würden wir in vielen Bereichen immer noch komplett im Dunkeln stehen.